Вы слушаете Радио Стадтфильтер.
Bits und Bytes sind die wahre Stimulation. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Und in der heutigen Ausgabe geht es nicht nur um Stimulation, sondern auch um Nervenkitzel und literarische und filmische Anregungen. Wir reden über Thriller aus dem Tech-Milieu. Das ist digital aus der Woche 21 vom Jahr 2013. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler und da im Studio ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hoi miteinander.
Und ich muss jetzt gerade mit einem Buch anfangen, wo auf den ersten Blick überhaupt nicht in unsere Reihe nie passt. Auf den zweiten Blick dann irgendwie schon ein bisschen zumindest, weil es gibt das Buch, oder es sind mehr als ein Buch, es sind 5 Bücher bis jetzt, es gibt die als Verfilmung, als Fernsehserie und da sieht man am Anfang so eine mechanische Welt, ein mechanisches Universum, wo eben, es ist nicht digital, aber man sieht, dass da eine grosse Maschine eigentlich ist, die ganze Welt, wo ein Rädchen ins andere nie greift.
Und das ist die Serie?
Das ist der Vorspann von der Serie.
Ja. Wie heisst die Serie?
Die heisst Game of Thrones.
Aha.
Schaust du die?
Nein, ich schaue sie nicht, aber meine Frau schaut das exzessiv.
Exzessiv.
Und das Hörbuch hat sie auch gehört. Und sie erklärt mir immer so ein bisschen, was passiert.
Es ist wahnsinnig kompliziert.
Ich komme überhaupt nicht raus.
Es ist ich bin jetzt durch. Also es gibt ja 5 Werke und jedes ist länger als das vorherige und es sind insgesamt
noch etwa 2.
2 sollten noch kommen.
Eben, es sind 7.
Und es kommen mehr als 1000 Leute, Personen, Figuren vor, bis jetzt habe ich gelesen. Und du weißt auch, und es gibt eine riesige Welt, wo es mal dort spielt. Westeros heisst die und es ist man verliert auch mal ein bisschen den Faden zwischendurch, zumindest geht es mir so. Aber die Frage da eigentlich, warum stehen Nerds im Schnitt auf Fantasy?
Das ist eigentlich das ist eine gute Frage. Es ist weil das ein bisschen, wenn man dort Superpowers hat, keine Ahnung.
Wahrscheinlich, ich glaube, weil einfach mehr möglich ist, wieder so in dieser...
Ja, das hat sicher etwas mit dem zu tun.
Also es gibt...
Und weil oft die Schwachen noch irgendwie so eine Heldenfigur sind.
Ah,
wie,
das
wie
ist
im Game of Thrones,
gut.
Wie heisst er? Der Imp.
Ich weiss der nicht. Tyrion.
Der Imp halt.
Ja, genau.
Ich meine, der ist der Coolste. Er ist benachteiligt. Er hat ein riesen Problem, aber irgendwie ist er ja gleich ein Held.
Er ist eigentlich eine von den wichtigste Figuren überhaupt. Also der Intrigant, überhaupt nicht nur gut oder so,
nein,
sondern er bringt sie... Nein, das darf ich jetzt nicht sagen.
Nein, das darf, man darf
in der Serie drüber. Ist es noch nicht gelaufen, in dem Moment.
Das ist das, was jetzt dann noch kommt.
Ja, genau.
Aha, dort warten.
Ich glaube, das ist im dritten Teil, wo ich jetzt fast verplaudert habe. Aber er ist also wirklich kein guter Mensch, aber er ist halt genau... Ich glaube, das ist der sehr wichtige... Punkt, er ist eigentlich so ein bisschen ein Nerd, er liest viel, er hockt in seinem Kämmerchen rein und er intrigiert dann auch.
Das ist so, und das ist eigentlich bei vielen von diesen Büchern, weiss ich jetzt nicht, aber bei den Filmen ist das so, es sind immer die Aussenseiter, die dann irgendwie so in eine Position kommen oder in eine Situation kommen, wo sie dann eigentlich müssen reagieren oder die Helden können oder dann eben ihr Wissen und ihr Potenzial können nutzen.
Ja, ich glaube auch. Und der George R. R. Martin, der diese Bücher geschrieben hat, der sieht auch so ein bisschen aus wie ein Nerd, wenn er den vor Augen hat, so mit langen Haaren. Obwohl er eigentlich nicht mehr so viel hat, also so eine schräge Frisur und so. Also überhaupt nicht so, wenn man sich heute einen modernen, erfolgreichen Mensch vorstellt. Aber er
kreiert eine Welt.
Er schafft das und ja. Es ist wahnsinnig, die Fantasie und die Genialität, auch die Mechanik, die er da entwickelt bei seiner Welt, wo da eben wirklich ein Zahnrädchen ins Nächste nie greift. Der Vorspann ist wirklich wunderschön, finde ich.
Ja,
und die Verfilmung ist auch sehr gelungen. Also ich Aber ich würde trotzdem, also wenn, es ist auch ein Kampf mit diesen Büchern. Also es sind eben 5000 Seiten oder so. Und ich habe sie auf Englisch gelesen und zuletzt habe ich dann als Hörbuch gelesen, weil ich gefunden habe, ach, jetzt, ich mag nicht mehr selber lesen, jetzt soll man es wenigstens
mir vor
erzählen. Und dann ist auch gleich, wenn du mal wieder einen Teil verpasst oder so. Aber es ist genial eigentlich. Aber wir haben eigentlich über Tech-Themen, über Tech-Bücher reden und ich fange mal an mit einem Autor, mit dem Daniel Suarez. Der hat zwei Bücher geschrieben, die ich gelesen habe. Das erste hat «Demon» geheissen, auf Deutsch und auf Englisch. Das zweite hat «Darknet» auf Deutsch geheissen und auf Englisch hat es «Freedom Trademark» geheissen. Mhm. Und das ist so ein Game-Designer, der nach seinem Tod die Welt, könnte man sagen, ins Chaos stürzt. Auf den ersten Blick. Also er fängt an, Leute umzubringen. Er manipuliert die Wirtschaft. Er stürzt eigentlich die westliche Zivilisation ins Unglück. Und man sieht dann aber mit der Zeit, er will eigentlich die Welt nach neuen Kriterien, nach seinem eigenen Gusto umgestalten. Also so, wenn ein Spieldesigner halt seine Welt erschafft, oder wie der George R.R. Martin seine Welt erschafft, will er auch seine Welt erschaffen, aber sein Spielfeld ist die Welt, die es schon gibt. Das ist so der Clou. Und ich glaube, der Daniel Suarez, der zeichnet sich aus durch, dass es also ein bisschen Science-Fiction ist, aber immer nur mit einem kleinen Vorsprung. Also so, dass man sich vorstellen kann, dass ganz viel von diesen Technologien gibt es schon und dann ein bisschen mehr weiterdenkt und man kann sich eigentlich, gut, also es gibt schon ein paar Sachen, die heute noch nicht funktionieren in diesem Buch. Aber
vorstellbar.
Gut vorstellbar. Und sein jüngstes, neuestes Buch «Kill a Decision», da geht es um Drohnen, also autonome Drohnen und Schwarmintelligenz. Und da kann man sich sehr gut vorstellen. Also der Obama tut ja auch sehr gerne seine Drohnen losschicken und irgendwelche Leute, die ihm nicht passen, Terroristen ohne irgendwelche rechtlichen Grundlagen dann halt zusammen bombardieren. Und ab und zu wird dann halt auch irgendein Hochzeitsgesellschaft oder so getroffen. Und darum, also gewisse Leute, auch Kritiker haben geschrieben, dass sie Referenz heute als Cyber-Thriller, der Suarez. Okay. Und das kann man eigentlich, glaube ich, so gelten lassen. Also ich finde auch, die sind sehr gut technisch. Sie sind halt ein bisschen kalt manchmal, ein bisschen hart, ein bisschen herzlos. Das könnte man ankreiden. Aber wenn man gerne so die eher düsteren Zukunftsvisionen hat, dann kann ich den empfehlen. Und das Lustige daran ist, er hat auch seine Karriere angefangen als Buchautor. Das hat niemand wollen verlegen zuerst. Dann hat er die Bücher selber im Selbstverlag rausgebracht und irgendwann mal ist er dann von einem Verlag entdeckt worden und ist dann zum renommierten Autor aufgestiegen nach dem und zum klassischen Buchautor. Hast du gerade irgendwas einen Thriller, den du da an dieser Stelle einwerfen
willst? Ich kenne eigentlich nur Limit. Ich habe Limit gelost. Das ist jetzt das Hörbuch, das ich gelost habe. Ich muss aber sagen, zu meiner Schande, ich habe das übersprungen teilweise. Es hat mich an gewissen Orten wahnsinnig angestrengt.
Frank Schätzing,
deutscher Autor, hat «Der Schwarm» geschrieben, den ich sehr gut gefunden habe, das Buch. Limit hat mir nicht so gefallen. Er hat dort so ein bisschen ausgeklebt, so seine, komm, wir erzählen noch irgendetwas. Und ich weiss, irgendwo in der Hälfte erzählt irgendetwas über irgendeine Diktatur.
Ja.
Und es geht gefühlt in 2 Stunden. Und ich brauche das Wissen nachher nicht
mehr. das stimmt, du hast recht. Er hat einfach einen Thriller schreiben und ein klassischer Thriller hat einfach 35 Handlungsstränge, die ineinander verwoben sind. Und ganz viele Figuren und im Idealfall haben die am Schluss alle miteinander zu tun. Das beim George R.R. Martin hofft man dann auch, dass irgendwann mal die nach 5000 Seiten die da irgendein grösseres ganzes Bild entsteht. Und das ist mir manchmal auch ein bisschen so gegangen. Oder hat er wirklich wahnsinnig gern, dass das verfilmt würde werden, sein Limit.
Ja, das glaube ich jetzt noch. Es geht eigentlich darum, dass man man entwickelt einen Lift, der auf den Mond fährt. Und er beschreibt das eigentlich recht gut, so von der Technologie und wie das funktioniert. Und es ist auch recht durchgedacht eigentlich. Aber eben, es sind wahnsinnig viele Charakter. Und ich habe ein bisschen Mühe gehabt, es gibt im Hörbuch eine Schwierigkeit, es gibt einen Charakter, der heisst Cherokee, und es gibt einen Charakter, der heisst eben fast gleich. Und ich habe immer ein Chaos gehabt, ja, mit diesen zwei. Cherokee und ich kann es nicht mehr sagen.
Das ist, also wenn man ein bisschen vielleicht noch darüber redet, ob man lieber Hörbuch lost oder liest, das ist eben einfach, um sich berieseln zu lassen, finde ich Hörbücher wahnsinnig gern. Und ich habe wirklich, ich lese heute weniger und höre heute mehr. Aber bei so komplizierten Geschichten ist das tatsächlich schwierig.
Ja.
Weil dann beim Lesen überleist du vielleicht jetzt mal noch, was ist der, oder merkst du, wie der Name aussieht. Ich überlege mir nicht unbedingt, wie man die ausspricht. Aber du hast einfach so bildlich den Namen vor Augen. Und beim Hörbuch machst du dir die Mühe amig nicht. Und das ist auch zum Beispiel eben bei Game of Thrones als Hörbuch. Oder man muss sagen, Game of Thrones, die Serie heisst so, um ganz präzise zu sein. Und das Werk heisst ja beim George R. R. Martin nur der erste Teil, heisst der Game of Thrones. Und das Ganze heisst A Song of Ice and Fire, dass man da in einer Nerd-Sendung auch die notwendige Präzision walten lassen.
Oh, jetzt habe ich es. Ich habe schnell auf Wikipedia geschaut. Er heisst Jericho.
Jericho, ja.
Ja, eben. Einer heisst Jericho und einer heisst... Jetzt habe ich gerade den Link von... Nein! Jetzt habe ich falsch gemacht. Egal, ich suche es jetzt noch.
Also es geht ja darum, der Schätzing will ja eigentlich den Mond wirtschaftlich nutzbar machen. Man geht da hoch und baut so eine Substanz ab. Und da dazu, das ist eigentlich wirtschaftlich darum möglich, weil man, wie du gesagt hast, man schiesst nicht mehr Raketen ein ins All, sondern man hat so einen Fahrstuhl, so einen Lift, so einen und den gibt es, also das ist nicht, habe ich dann herausgefunden, keine Erfindung vom Herrn Schätzing gewesen, sondern der ist zum ersten Mal beim Arthur C. Clarke, einem grossen Übervater von der Science-Fiction-Literatur, ist der vorgekommen. Und der heisst, beim heisst das The Fountain of Paradise oder Fahrstuhl zu den Sternen. 1978 ist das rausgekommen. Und dann hat es einen Charles Sheffield gegeben, ein Jahr später, 1979. Der hat A Web Between the Worlds oder ein Netz aus 1000 Sternen, auch mit so einem Mondfahrstuhl oder mit so einem Weltraumlift oder wie man immer das nennen will. Und ich habe letztens, also, es klingt ja recht fantastisch, der Mondfahrstuhl. Aber es ist eigentlich so, dass der verhältnismäßig realistisch ist. Den könnte man realisieren, den Mondfahrstuhl. Man müsste da noch einen kleinen Durchbruch bei der Materialtechnologie erzielen. Also es braucht da so Carbon-Nano-Röhrli, heissen die. Also, und die, das sind so röhrenförmige Kohlenstoffgebilde und die sind eben extrem leicht und extrem reissfest und darum könntest du da so einen Lift dranhängen und dann mit relativ wenig Energie den Lift ins Weltall ziehen. Da könntest du so mit einem Gegengewicht, glaube ich, irgendwie operieren. Heute brauchst du eben wahnsinnig viel Energie, um die Erdanziehung zu überwinden. Und da könntest du dann eben so raffiniert die irgendwie austarieren, glaube ich. Und das würde das Energieproblem lösen, das wir heute haben. Also, ja, wahnsinnig spannend. Technologie ist am Schluss vielleicht fast spannender wie das Buch. Sollen wir mal, wir haben noch mehr Bücher, aber wir können ja zwischendurch mal ein bisschen in die Filmwelt einschwenken.
Da komme ich recht raus. Mit was willst du anfangen?
Sag du, was dir am liebsten ist. Wir müssen ja jetzt nicht so chronologisch oder systematisch, sondern nach Lust und Laune vorgehen.
Also ein Film, wo mich sehr beeindruckt hat, totzumal, wo ich ihn gesehen habe, ist 1992 Snickers gewesen. Ich glaube, auf Deutsch heisst es Snickers, die Lautlosen. Mit dem schönen Robert Redford und Sidney Poitier und Blues Brother. Wie hat der geheissen? Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, es geht um eine Gruppe von Hacker, wo jeder so seine individuellen Fähigkeiten hat. Der eine, der irgendwie gut mit Techniken umgeht. Sie hat einen Blinden, der extrem gut aufs Gehör geht und so kann mit dem Telefon Sachen machen. Und die werden eigentlich beauftragt, in irgendwelche Firmen einzudringen und dort halt schauen, wie die Sicherheit ist. Und irgendwie, also es hat noch eine Vorgeschichte und so, aber es kommt dann eigentlich das raus, dass ein Mathematiker ein Gerät entwickelt, das jeder Code auf dieser Welt kann knacken kann. Und sie müssen dann irgendwie das Gerät klauen und es geht dann so ein bisschen hin und her. Ich finde ihn eigentlich recht schön umgesetzt, weil er so ein bisschen mit der Technik zwar spielt, aber es ist nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist nur techniklastig. Und irgendwie ist es halt auch noch lustig zum Schauen, so mit Analog-Modem und Monochrom-Bildschirm und so ganz schlechten Effekt, wenn sie irgendetwas entschlüsseln und so. Und ja, aber es ist cool zum Schauen. Ich finde es recht spannend. Gefällt mir sehr.
Das ist auch spannend bei diesen Filmen, immer wie eigentlich die Arbeit am Computer, wie die visualisiert wird.
Ja.
Also das ist ja, und wir haben die Sendung schon geplant, bevor der Podcast rausgekommen ist, den ich jetzt gerade erwähne. Ja. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, wir hätten jetzt einfach den abgekupfert. Aber CRE, also der heisst, wie heisst der?
Technik, Kultur, Gesellschaft.
Genau, vom Tim Pritlove, einer von seinen Podcasts, CRE 202, geht um Hackerfilm. Und die reden dort in extenso, also 3 Stunden und...
Ja,
250 Minuten einfach die Filme. Und dort geht es auch ausführlich darum, wie man eben das Problem löst, dass man ja im Schnitt in einem Film will, dramaturgisch Handlung haben, man will Action haben und die Sachen, die auf dem Bildschirm passieren, sind dann halt nicht so spannend. Also willst du eigentlich niemandem sehen, wenn er auf der Tastatur rumgefetterlet, oder? Und das ist ein bisschen das Problem. Und darum hat es zum Beispiel auch so einen Film wie Tron gegeben. Der ist von 1982, wo dann da geht es um einen Programmierer, der versucht, Beweis sich zu beschaffen, dass er beschissen worden ist von seinem ehemaligen Arbeitgeber, dass der sein Programmcode gestohlen hat. Und der dringt dann in das Computernetzwerk von dieser Firma Encom ein und versucht, das Master Control Programm MCP zu manipulieren. Und das ist ja per se, wäre das langweilig. Mhm. Aber um das schön visualisieren, sind dann die Programme im Netzwerk hinein, sind dann das so visuelle Gestalten, die dann so umfarbige Pfeile, so auf Motorräder da rumfahren und sich gegenseitig bekämpfen. Also das wird dann schön visualisiert. Und das ist ja einer von den ersten Computerfilmen gewesen, wo auch dann digital animiert worden ist.
Da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Der Tron 1982 hat brutale Special Effects gehabt für das Alter. Das war innovativ und das Neueste. Er hat aber den Oscar nicht bekommen für die Special Effects, weil man einen Computer benutzt hat, um die zu machen.
Aha, also man hat da müssen Special Effects hat nur gulden, wenn man sie von Hand
natürlich, das ist da mit Computer, das wollen wir denke ich nicht. Hat einen Nachfolger gegeben von Tron? Ich weiss gar nicht, Tron Legacy?
Tron Legacy, genau.
Wann ist der rausgekommen? Ich weiss es nicht, vor 2 oder 3 Jahren?
Das habe ich halb angeschaut, aber ich weiss es nicht mehr. Ich habe den nicht so toll gefunden.
Ich habe den auch nicht so toll gefunden, aber sie haben natürlich mit dem Effekt nochmal eine Stufe weiter können gehen. Hat ein wunderschönes 3D gehabt im Kino. 2010 rausgekommen. Das ist eigentlich so ein direkter Nachfolger. Hat er eine Handlung? Nicht wirklich. Nein, aber ist noch schön zum Schauen. Ja.
Das kann man so sagen. Und dann, was wäre denn einer? Also ich habe 1983, oder vielleicht nicht gerade da, wo er rausgekommen ist, aber kurz darüber ab, auf jeden Fall den Wargames gesehen.
Yeah.
Und da geht es eben um einen kleinen Nerd, so einen Verschupften, auch ein bisschen, oder, wo dann aber sich so ein Vergnügen daraus macht, mit seinem Modem alle Telefonnummern abzutelefonieren, die es so gibt in seinem Umkreis, weil er will eigentlich einen Server finden, wo er Spiele drauf spielen kann.
Und er findet.
Und er findet aber etwas anderes.
Ja, er findet, glaube ich, irgendeinen Rechner vom FBI oder CIA. Das mit den Spielen habe ich nicht mehr gewusst. Sehr witzig.
Nein, sogar vom Pentagon.
Oder vom Pentagon, irgend so etwas, genau. Und er fängt dort an mit dem Rechner. Was spielt der Tic-Tac-Toe? Tic-Tac-Toe, das mit den Kreisli und Kreuzli und so.
Ich glaube, das wird er spielen und wir können mal hören, wie das dort tönt hat.
Wow. We got something. We're in. It thinks I'm Falcon. Hello.
How can it ask you that?
It'll ask you whatever it's programmed to ask you. You want to hear it talk?
Yeah.
I'll ask it how it feels. I'm fine. How are you?
Excellent. It's been a long time. Can you explain the removal of your user account on June 23rd, 1973?
They must have told it he died. People sometimes make mistakes.
Yes, they do.
How can I talk?
It's not a real voice. This box just interprets signals from the computer and turns them into sound.
Shall we play a game?
Oh.
I think I missed him.
Yeah, weird, isn't it?
Yeah.
Love to. How about global thermonuclear war?
Wouldn't you prefer a good game of chess?
Also, spielt dann a game of thermonuclear war. Also, ja.
Einfach Nuklearkrieg, weltweit.
Und der Computer ist ja noch vernünftig, er will ihm dann Schach stattdessen schmackhaft machen, aber nein, der junge Ungestüme, wo seine Freundin nebendran hat und die, die beeindrucken, spielt natürlich lieber den Dritten Weltkrieg. Das ist so ein bisschen, wir sehen, die Tastaturen klappern heute noch ähnlich, nein, deine MacBook Air-Tastatur ist nicht ganz so laut und die Sprachsynthese ist auch schon ein bisschen besser geworden.
Aber das hat, ich habe jetzt gerade gedacht, das ist vor 5 Jahren, das nicht vergleicht.
Ja, Sprachsynthese ist lustigerweise eigentlich schon eine Technologie gewesen, die es schon lange gibt. Und sie wird heute besser, ein bisschen natürlicher, aber ja. Wir kommunizieren eigentlich immer noch nicht mit Sprache. Oder ausser jetzt mit der Siri ab und zu. Aber
das versteht sie ja gleich.
Nein, sie kommt doch nicht raus. Was könnte man noch für einen...
Ich habe noch einen guten Film, den kennt man nicht so. 2001, der heisst... Der hat irgendwie jenste Titel. Ich kenne ihn unter dem Titel Antitrust. Hat, aber ich bin jetzt gerade auf Wikipedia, er heisst irgendwie Startup und er heisst Conspiracy.com. Und er hat irgendwie auch viele Titel, weil niemand hat gewusst, wie man den Film soll benennen. Ist mit dem Ryan Phillip als Programmierer. Den kennt man so von einzelnen Filmen, haben Sie sicher schon gesehen. Und mit dem grossartigen Tim Robbins. Und es geht eigentlich darum, der Ryan Phillip ist ein Programmierer, die haben ein Start-up, entwickeln eine Open-Source-Software und dann kommt die Firma Nerf. Das ist so eine riesige Firma, wie eine Microsoft. Und die stellen dann eben den Milo, den Programmierer, an. Und irgendwie findet er dann raus in dieser Firma, da wird ganz viel Quellcode irgendwie geklaut und lustigerweise sterben immer die Programmierer dort dabei. Und irgendwie der Chef dort, eben der Tim Robbins, kommt immer mit neuem Quellcode und wieder sterben Programmierer und der geht dann so dem mal so ein bisschen an. Und es geht eigentlich so darum, dass der eben so seine Firma aufbaut, dass er einfach so kleine Start-up-Leute dann halt, ja, umbringt und denen den Quellcode klaut. Und dann, das ist natürlich dann irgendwie die Spannung dort drin. Cool an dem Film, finde ich, das Programmieren an sich ist recht realistisch. Mhm. Also das ist wirklich so Quelltext-Bildschirm. Du verstehst nicht, was dort steht und sie programmieren dann nicht, aber es gibt so ein bisschen einen Einblick, wie es Programmieren ist. Halt nicht, dass es einfach so 3 Tasten und ich bin irgendwo in einem System drin, sondern ist ein bisschen mehr.
Und wahrscheinlich ist der Mark Zuckerberg auf diese Art und Weise zu seinem Erfolg.
Und ich finde es halt cool, dass da wirklich so die Thematik von kleine Startups, Open-Source-Geschichte, kommerzielle Software, wie geht man damit um, was ist der Weg? Und der Tim Robbins ist einfach super als der CEO von dieser riesigen Firma, die einfach brutal ist. Das ist ein cooler Film.
Spannend. Es gibt noch viel mehr Filme, wo man könnte darüber reden, wo man glaube nicht mehr darüber reden, wäre zum Beispiel Hackers, der mit der Sandra Bullock. Da geht es zwar eigentlich 1995, wo es ums Internet gegangen ist.
Nein, Hackers ist nicht mit Sandra Bullock, das Netz ist Sandra Bullock.
Ah, das Netz, Entschuldigung, völlig falsch, genau. Das war auch eine andere Zeit, wo ich jetzt vorstelle. Doch, aber es war etwas ähnlich, glaube ich, wo das Internet fast noch niemand gekannt hat, aber genug, zum, dass man hat können einen Film darüber machen konnte. Und es ist so um Identitätsdiebstahl gegangen. Also eigentlich ein aktuelles Thema, aber die Umsetzung ist dann doch irgendwie so leicht unbefriedigend gewesen, kann man sagen. Und Hackers, das ist der mit der
Angelina.
Genau, unter anderem. Dort gibt es so, das ist so ein junges Hacker-Grüppli gewesen. Wo, was haben die schon wieder gemacht? Die haben
sie hacken den Gibson und der Gibson ist irgend so ein Riesenrechner. Wo man weiß nicht genau, was es ist, aber der kontrolliert, das ist irgendeine Bank.
Genau, und das ist der Böse, der will die ganze Menschheit irgendwie, glaube am Schluss
unterjochen. Nein, er programmiert eben einen Wurm, der bei jeder Transaktion ein paar Rappen abzügelt.
Aha, und das wäre eigentlich das meine Geschäftsidee.
Nachher, das wollte er eben den Hacker dann in die Schuhe schieben und dann die eben
genau,
eindringen.
Genau.
Fancy, fancy. Aber das Coole an dem Film ist, er zeigt sich die Subkultur von diesen Hackern. Das ein bisschen überdrehte, schrille, ja, halt der Exot. Also sie sind auch in der Schule, sie sind einfach die Exoten. Sie sind einfach so ein bisschen überdreht.
Nerds, die man auch noch nicht so von dem den Begriff gebraucht hat.
Ja. Das ist noch cool, es zeigt sich ein bisschen. Extrem schlechte Darstellung von wie man hackt. Also sie können sich nicht mit dem Analogmodem einwählen und dann gibt es irgendeine so dreidimensionale Ansicht, also Zahlen und Buchstaben rumfliegen. Wahnsinnig schlecht gemacht. Aber es sieht noch schön aus zum Schauen.
Genau. Und meistens sind ja die Helden da männlichen Geschlechts, ja. Aber es gibt doch eine bekannte Hackerin, das ist die da.
Prostituierte?
Nach welchen Dateien hat sie denn gesucht?
Vermutlich nach meinem E-Mail-Kontakt zu Doug Svensson oder nach seinem Recherchematerial.
Denkst du, du findest sie?
Nein, so arbeitet sie nicht.
Naja, sie hat wohl auch ihre Gründe, sich zu verstecken.
Also glaubst du auch, dass sie es getan hat?
Ich sage gar nichts.
Ich weiß, dass sie es nicht war.
Mhm.
Diesmal war sie es jedenfalls nicht.
Das ist natürlich die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson mit Lisbeth Salander als weibliche Hackerin und Michael Blomqvist als Journalist. Kann man lesen oder schauen? Es gibt Bücher, es gibt drei Teile, wie der Name Trilogie ja schon impliziert. Verblendung, Verdammnis und Vergebung. Oder auf die Film heissen wie die englischen Bücher «The Girl with the Dragon Tattoo», «The Girl Who Played with Fire» und «The Girl Who Kicked the Hornet's Nest». Ich glaube, das ist auch näher am schwedischen Original, soviel ich das kann beurteilen.
«The Girl with the Dragon Tattoo» heisst, glaube ich, mehr zum Heter Gewinner. Also etwa so viel heisst wie «Männer, die Mädchen hassen».
Okay,
also es ist auch
nicht
wirklich
nicht
in der Nähe. Die anderen Titel weiss ich nicht, aber ich glaube, irgendeiner heisst so. Ist verfilmt worden auf Dänisch, glaube ich. Und dann hat es ja noch das Remake gegeben vom... Ist der Lynch oder ist der Fincher?
Der Fincher, glaube ich.
Ist Fincher gewesen, mit dem James Bond.
Ja, genau, mit dem Daniel Craig.
Daniel Craig.
Was nicht so passt. Also, wenn man die Verfilmung schaut, dann müsste man die schwedische Verfilmung schauen. Obwohl, ja. Also, Bücher sind ja schon recht brutal zum Teil. Und, aber wie es so ist bei Büchern, kannst du einfach so ein bisschen drüber hinweg lesen, wenn es zu hart ist. Und bei der Verfilmung musst du es dann anschauen. Also ich finde, es gibt im ersten Teil gibt's jetzt so eine Vergewaltigungsszene, ja, und die ist also fast unerträglich, ja. Muss ich sagen.
Ja.
Aber Geschichten sind wahnsinnig spannend. Ich glaube, die sind gut gemacht und die kann man also durchaus sich so zu Gemüte führen, auch wenn es manchmal ein bisschen ein Apple
Plädoyer
ist.
Das stimmt.
Ja, ich glaube, wir haben eine Minute. Wir hätten noch so viel Film.
Hätten wir noch eine Minute?
Aber da bringen wir jetzt sowieso nicht mehr allzu viel Film ein. Tja, wir haben euch ein bisschen Literatur geliefert, glaube ich. Wir klappen die Buchdeckel wieder zu und nächste Woche haben wir, was haben wir?
Wir haben die Kummerbox.
Oh ja, das haben wir jetzt falsch gemacht. An dieser Stelle hätte eigentlich ein riesengroßer Cliffhanger sollen kommen, wie das üblich ist, oder? Im Kino.
Stimmt.
Zwischen diesen Serien. Am Ende von jeder Folge passiert noch etwas ganz, ganz Spannendes. Ein Twist. Und eben, wir haben jetzt nur etwas halb Spannendes, nämlich dass Hummerbox live kommt. Wir schlüpfen immerhin mal wieder in unsere silbrigen Rüstungen zum Bugs und Viren in die Flucht schlagen. Und wenn ihr noch ein akutes Problem hättet mit eurem Kompi, mit eurem Gadget, mit eurem Tablet, mit eurer Kamera, mit dem Internet, mit dem E-Mail, dann wäre digital@stadtfilter.ch eure Adresse. Wie immer auch für Lob, Tadel, Themen und Themenwünsche. Also Themen und Themenwünsche sind eigentlich das Gleiche. Ihr könntet die Adresse brauchen. Jetzt kommt noch der Abspann.
Mit einem Cliffhanger? Nein. Einfach ganz einen schönen Abend. Bis in einer Woche.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.